Ja, danke, Jesus, für all die Qualen, für all das Leiden, die Verlassenheit, die Ungerechtigkeit, für all das, was du denn an diesem Tag vor über 2000 Jahren auf dich genommen hast, für uns, zu unserer Vergebung, zu dieser Möglichkeit, wieder in Kontakt zu stehen mit dem heiligen Gott und das in Ewigkeit. Danke vielmals dafür. Du sollst im Zentrum sein, jetzt von dieser Stunde. Dir gehört alle Ehre. Amen. Ja, liebe Gemeinde, liebe Frauen und Männer, daheim, im Stream, herzlich willkommen. Wir haben es jetzt gerade gehört in dieser Textlesung. Das ist der Kern von Karfreitag, dass sich wieder bewusst sein von dem Leiden von Jesus, was er auf sich genommen hat. Denn. Und wir denken natürlich in erster Linie an das körperliche Leiden. Das Geiseln, die Dornenkronen, das angenagelt werden. Und eigentlich das innerliche Ersticken. Und wir denken zu Recht sicher zuerst an das. Und ich werde jetzt aber heute Morgen uns mitnehmen in zwei Gefühlssituationen, wo Jesus so kurz vor dem Sterben ist ausgesetzt gewesen. Und wir wissen ja alle, auch Gefühle, auch Empfindungen, können sehr schmerzhaft sein. Und jetzt ist es so, die eine Gefühlssituation ist eine sehr erfreuliche und die andere eben äußerst schmerzhafte. Und bei beiden Situationen ist Jesus in Verbindung mit einer anderen Person, je einer anderen Person, die ihm sehr nachgestanden ist. Einerseits geht es um eine Person, Maria, die im Umfeld der Jünger, von seinen Freunden, gesehen. Maria, nach dem Johannesevangelium, die Maria, die zwei Geschwister hat, der Lazarus und Martha. Ihr wisst, der Lazarus, der gestorben ist und Jesus hat ihn auferweckt. Und zum anderen geht es um Judas Iskariot aus dem engsten Jüngerkreis. Und wir gehen jetzt chronologisch vor und da kommt zuerst das schöne Erlebnis. Laut dem Johannesevangelium lässt der Simon, das ist einer, wo Jesus als Aussetzungen geheilt hat, er lässt zu Ehren von Jesus zu einem Festessen ein. Und nach dem Markus-Evangelium findet das zwei Tage vor dem Passafest statt, also wirklich unmittelbar vor Karfreitag. Es findet ganz in der Nähe dort statt, wo die drei Geschwister wohnen, Maria, Martha und Lazarus. Und die drei Geschwister, die spielen hier auch eine Rolle spielen. Und zwar eigentlich Rollen, die wir kennen aus dieser anderen Begebenheit. Ihr wisst jetzt, die eifrige Martha, die ihr Küche herumgewirbelt hat. Und nachher, sage ich jetzt bewusst ein bisschen negativ, die faule Maria, die bei Jesus war und ihm einfach nur zugelassen hat. Und ihr wisst jetzt ja, sie ist dann auch kritisiert worden, Maria, von ihrer Schwester Martha. Und Jesus hat sich aber zur Maria gestellt und hat gesagt, Maria, ihr Teil ist ja gut, dass sie mir jetzt hier zulassen. Und so haben wir jetzt hier eben eine ganz ähnliche Situation. Martha, die ist wieder eifrig, praktisch aktiv. Das mal nicht in der Küche, sondern sie bedient die Leute, die am Essen sind. Der Lazarus, Paul sagt, ähnliche Situation wie im Grab ist er gelegen. Und da liegt er jetzt bei Jesus, wie das dann gepflogen ist, beim Essen, wo man gelegen ist. Der Lazarus liegt da bei Jesus. Und eben Maria, sie ist wiederum nicht produktiv. Sie, müssen wir jetzt hier sagen, sie ist das mal nicht wirtschaftlich. Oder noch anders gesagt, sie ist verschwenderisch. Es war dann nämlich so, man hat den Gästen, wenn man Gäste hatte, haben die ein Tröpfchen Parfüm bekommen. Ich weiss nicht, ob sie das da oder da oder da. Sie haben einfach ein Tröpfchen Parfüm bekommen. Zu Ehren, die Gäste. Irgendein Parfüm. Und jetzt, unsere liebe Maria, sie hat ein Fläschchen vom kostbaren Nardenöl, also nicht irgendein Parfüm, sondern wirklich das Beste vom Besten, das Teuerste. Und sie nimmt jetzt hier nicht nur ein Tröpfchen, sondern sie tut das Fläschchen gerade zerbrechen, dass man es nicht mehr zuschliessen kann, ist kaputt. Und sie tut das Öl, alles Öl, gerade auf den Kopf von Jesus ausleeren. Ich tue nach das gerade der Wort laut lesen aus Markus 14. Jesus war in Bethanien bei Simon dem Aussätzigen zu Gast. Während der Mahlzeit kam eine Frau mit einem Alabasterfass voll echtem kostbaren Nardenöl. Sie zerbrach das Gefäß und goss Jesus das Öl über den Kopf. Das Nardenöl, das wird aus einer indischen Pflanze hergestellt. Ich habe es einmal schon beschrieben, ich hatte schon mal ein kleines Fläschchen Beamer, vielleicht mag ich die einen oder anderen sich noch besinnen. Und ich habe schon ein bisschen gegoogelt, wieder das Nardenöl, die körperliche Wirkung von diesem Nardenöl. Und jetzt können wir ein bisschen an Jesus denken, was ihm bevorgestanden ist, an Karfreitag. Es tut Muskulatur entspannen. Und wir wissen ja nicht, der Kampf, den er in Gethsemane hatte, das ist wirklich auch ein geistlicher Kampf gewesen. Und er war bestimmt angespannt gewesen. Es entspannt die Muskulatur, es fördert die Durchblutung, es stärkt das Herz-Kreislauf-System. Und das Interessante, dass eines der wenigen Öl, dass das keine Reizungen auf der Haut auslösen. Und es wirkt gegen Hautunreinigkeiten, Akne, Pickel und so weiter. Es hat auch eine körperliche innere Wirkung, Entgiftung und Anregung von Leber, Unterstützung bei Verdauungsproblemen, Linderung von Entzündungen. Und alles Weitere könnt ihr Bettina Oester fragen, die noch viel mehr weiss über Öl und ihre Anwendung. Es hat auch noch seelische Auswirkungen, Abbau von Stresshormonen, Beruhigung der Nerven, es helfe sogar gegen Schlafstörungen und schützt vor Reizüberflutung. Auch das, nicht? Also ich nehme an, Jesus, das ist ja ein riesen Stress und eine Reizüberflutung, was er da in so kurzer Zeit erlebt hat. Jetzt Maria, ich habe es schon gesagt, sie nimmt nicht nur ein Tröpfchen, sie verbricht das Gefäß, sie gießt alles über Jesus aus. Und warum verbricht sie das Glas oder den Behälter? Vielleicht hat sie die Gepflogenheit gedacht von denen, dass man, wenn man wirklich jemanden ganz Vornehmes hat und man tut dieser vornehmen Person etwas geben, dann braucht man das Glas nicht noch für jemanden tiefer gestellt. Ist das einfach für die Person bestimmt. Und dann tut man das Glas, wenn die Person das Glas gebraucht hat, dann schießt man es fort. Vielleicht hat sie an das gedacht. Und sie hat alles gerade über Jesus geschüttet. Es soll einfach alles für ihn sein. Sie will nichts für später aufbewahren. Auch nicht für Jesus später. Einfach alles jetzt für Jesus. Und die Leute um Jesus um und Maria um, die erkennen nicht, was Maria da damit sagt. Dass sie da damit andeutet, Jesus ist der Allerhöchste. Es kann nicht noch ein Höherer kommen, wo ich dann das Glas für ihn könnte brauchen. Oder auch noch ein bisschen Öl für den zurückbehalten. Er ist der Allerhöchste, der Kostbarste für sie. Die Leute haben das nicht gesehen. Sie haben etwas anderes gesehen. Sie haben den wirtschaftlichen Blödsinn gesehen, den die Maria gemacht hat. Wir lesen das. Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können. So steht es in Markus. Und die 300 Silbergroschen, die sind übersetzt etwa den Jahreslohn eines Arbeiters. Muss man sich vorstellen, ein Arbeiter, der ein ganzes Jahr lang arbeitet. So viel Wert hat das Öl gehabt und hat es zerbrochen und ausgeschüttet. Und jetzt kommt die Stelle, die ich lesen möchte. Johannes 12,4. Empört sagte Judas Iskariot, der Jünger, der Jesus später verriet. Und da merken wir ganz interessant, wenn ich jetzt heute einerseits von der Maria rede und andererseits vom Judas, so sind das nicht einfach zwei separate Geschichten, sondern der Judas hat das voll erlebt und er ist der, der nach dem Johannesevangelium darauf reagiert, eben empört. Warum hat man dieses Öl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare oder eben Silbergroschen dafür bekommen und das Geld den Armen geben können. Er sagte das nicht etwa, weil ihm die Armen am Herzen lagen, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und entwendete immer wieder etwas von dem, was hineingelegt wurde. Die Reaktion von Judas, könnte man sagen, ist aus sozialer Sicht, wenn man die Armut hat gesehen, all die Leute dort, die leiden, und Jesus hat ja auch den Ärmsten geholfen, wäre ich irgendwo berechtigt. Er hat sie scharf zurechtgewiesen. Und vielleicht hat er, und vielleicht auch andere, ist vielleicht nicht der Einzige gewesen, und vielleicht, wenn ich jetzt ein bisschen negativer Judas darstellen, möchte ich das überhaupt nicht von oben runter machen, sondern gestern Abend in dieser schönen Zeit, die wir hier auf diesem Weg hatten, auf diesem Osterweg, hat jemand gebetet, wir wären wohl die gleichen gewesen wie der Judas. Wir hätten wohl gleich gehandelt wie der Petrus. Darum möchte ich nicht jetzt von oben runter darstellen, sondern mir hätte ich vielleicht die gleichen Gedanken gehabt. Ja, so haben vielleicht nebst dem Judas auch andere, haben damit gerechnet, so wie dann Martha, wo sie ihre Schwester kritisiert hat, wo sie gehofft hat, Jesus, hilf mir jetzt. Sie hat ja das gesagt, Jesus, du sag ihr, sag da meine Schwester, sie soll auch helfen. Sie hat weiter auf die Unterstützung gewartet von Jesus. Und vielleicht hat da der Judas und andere, die so gedacht haben, auch darauf gewartet, Jesus hilft uns jetzt. Schließlich hat er ja auch den Armen geholfen und ist nicht verschwenderisch gesehen, schon gar nicht für sich. Aber Jesus reagiert einmal mehr anders, weder dass wir es denken. Und er tut Maria ein zweites Mal verteidigen. Lass sie in Ruhe. Warum bringt ihr sie in Verlegenheit? Sie hat mir doch etwas Gutes getan. Und da vielleicht der erste Gedanke für die Übertragung zu uns. Wo stehen wir in Gefahr? Irgendein Verhalten von Menschen, das für uns vielleicht übertrieben erscheint in Bezug auf den Glauben, in Bezug auf Jesus, wo wir vielleicht anders machen. Wo stehen wir in Gefahr, jemanden zu kritisieren? Und haben vielleicht noch das Gefühl, das Recht ist auf unserer Seite, Jesus ist auf unserer Seite. Sind wir vorsichtig? Und Jesus fährt dann weiter. Die Armen werdet ihr immer bei euch haben. Ihr könnt ihnen helfen, wann immer ihr wollt. Aber ich werde nicht mehr lange bei euch sein. Sie hat getan, was in ihrer Macht stand und meinen Körper im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Da sehen wir, so hat Jesus verstanden. Und man nimmt an, Maria hat das nicht erlebt. So ist sie sich bewusst gewesen, dass das ein Begräbnis, Versalbung, Besalbung ist gewesen, Einsalbung. Aber Jesus hat es so verstanden. Was Jesus nachfolgend sagt, das erfüllt sich jetzt hier, gerade heute, auch zu Langenthal bei uns. Er sagt nämlich, ich versichere euch, überall in der Welt, wo diese gute Botschaft gepredigt wird, wird man sich auch an die Tat dieser Frau erinnern. Sie hat mir etwas Gutes getan, sagt auch Jesus nach Luther Übersetzung, etwas Gutes. Und das Wort gut, da gibt es zwei verschiedene im Griechischen. Das eine Agathos, das heisst einfach das Richtige, sittlich Richtige. Und das andere ist Kalos. Und das bedeutet gut, auch im Sinn von schön, von gewinnend, etwas, das Charme hat. Und das ist das Wort, das hier gebraucht wird. Wahre Liebe bewirkt nicht nur einfach das Richtige, sondern das Anziehende, das Gewinnende, das Schöne. Echte Liebe ist nicht berechnend. Sie kann auch mal verschwenderisch sein. Maria spürt und sie sieht hier die einmalige Gelegenheit. Und sie sieht nicht nur die Gelegenheit, die sie hat mit dem Öl, sie setzt es auch um. Es bleibt nicht per Absicht. Es kommt zur Liebestat. Und das ist sicher auch für uns eine Herausforderung. Manchmal sehen wir das Gute zu tun. Und irgendwo bleibt es bei dieser Absicht. Wo ist deine, meine Liebe für Jesus und für Mitmenschen? Der liebe Jesus ist ja gemein. Wenn wir Jesus etwas Gutes tun wollen, können wir das auch in dem, dass wir er gemein, einem Mitchrist etwas Gutes tun. Wo ist deine und meine Liebe gewinnend? Hat Charme? Ist vielleicht sogar verschwenderisch? Und ich weiss, dass viel da wird in diesem Bereich unserer Gemeinde. Und ich möchte einfach einmal mehr ganz, ganz herzlich danken für die Priorität, die ihr setzt. Sei es mit lieben Worten, sei es mit finanziellen Mitteln, sei es mit praktischer Hilfe. Praktischer Hilfe in einem Gemeindedienst. Vielleicht ein praktischer Dienst direkt an einem Menschen, der gar nichts mit einem Dienst zu tun, ich möchte euch ganz, ganz herzlich danken für das Nardenöl, das ihr ausschüttet. Und ich möchte ermutigen, hier weiterzufahren dabei. Jesus freut sich bestimmt an diesen Liebesbezeugungen. Und was auch noch interessant ist, wenn wir uns jetzt wieder vorstellen, wir sind kurz vor dem furchtbaren Ereignis vor Kreuzigung. Und jetzt die Liebestat vor Maria. Und Jesus könnte schon so in einem Tunnel sein, von dieser Not. Und jetzt ist aber hier in dem Vers, den ich gelesen habe, noch ganz etwas Interessantes, Positives drin. Ich versichere euch, ich habe es vorhin gelesen, überall in der Welt, wo diese gute Botschaft gepredigt wird. Also Jesus redet kurz vor seiner Kreuzigung von einer guten Botschaft. Und zwar, es ist eben darum eine gute Botschaft. Es ist nicht einfach eine Zerstörung von einem Lieb. Es ist nicht einfach ein Tod und ein Begräbnis. Und dann ist es fertig, ist es eben nicht. Es ist eine gute Botschaft. Es folgt die Auferstehung. Es folgt die Möglichkeit, wenn wir das stellvertretende Leiden und Sterben von Jesus am Kreuz für uns annehmen, wenn wir ihm unsere Schuld bringen, wenn wir ihm danken dafür, wenn wir sagen, ich lade dich ein, du sollst auch Zentrum werden, das Nardenöl von mir gehört auch dir. Wenn wir das sagen und tun, dann ist eben auch für unser Leben nicht einfach das Ende mit dem Tod, sondern es wird die Auferstehung kommen und es wird das ewige Leben kommen. Und darum, genau darum ist es eben eine gute Botschaft, ist eben auch die Karfreitagsbotschaft, eine gute Botschaft. Und nachher kommt wirklich, sowohl im Markus-Evangelium wie auch im Johannes, der allernächste Satz, der gerade kommt. In Markus ist es Kapitel 14, Vers 10. Danach ging Judas Iskariot, einer der 12 Jünger, zu den obersten Priestern, um Jesus an sie zu verraten. Die Priester waren hoch erfreut, als sie hörten, warum er gekommen war, und versprachen ihm eine Belohnung. Von da an suchte er nach einer günstigen Gelegenheit, um Jesus zu verraten. Also es ist wirklich gerade direkt anschliessend an die Geschichte. So wie Maria ist von sich aus aktiv geworden. Es hat ihr niemand gesagt, du musst jetzt das und das machen. Sie hat schon daheim studiert und hat das kostbare Öl, das ich annehme, das sie gut versteckt hat, dass das nicht jemand stellen kann. Sie hat das bei sich gehabt. Nicht? Das war geplant, was sie hier machen will. Und so wie sie von sich aus aktiv geworden ist, so wird auch der Judas von sich aus aktiv. Er wird nicht in eine Situation hineindrängt. So wie jetzt vielleicht der Petrus, der dort hockt und plötzlich kennt jemanden. Und er sagt, nein, wir haben es nicht gesehen. Er wird von sich aus aktiv und er geht zu denen. Sich anbieten. Es ist schon schlimm genug, wenn man irgendjemanden verraten und verkaufen. Und wie viel schmerzhafter ist es, wenn es jemand ist aus dem engsten Kreis. Wir reden ja immer wieder zu Recht von Jüngerschaft. Und Judas war einer von den 12 Jüngern von dem engsten Kreis von Jesus. Von dem grössten Meister, den es je gegeben hat. Und irgendwo ist beim Judas die Jüngerschaft gründlich entgleist. Im Matthäus-Evangelium heißt es, was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihm 30 Silberlinge. Also da haben wir jetzt eine Silberlinge und 30. Und bei Maria haben wir gehabt, Silber Groschen und es waren 300 gewesen. Und bin dann ein bisschen nachgegangen, wie man das eben übersetzen kann. Ich habe schon gesagt, die 300 Silber Groschen, Das ist ein Jahreslohn von einem Arbeiter. Und die 30 Silberlinge sind etwa 3 Monatslöhne von einem Arbeiter. 3 Monatslöhne. Also viel weniger. Beim Judas, was hat ihn dazu geführt, Jesus zu verkaufen? Ist es eine enttäuschte politische Hoffnung? Man hat ja die Hoffnung gehabt, dass die Römer in die Schranken gewesen werden können, dass wieder die volle Freiheit da ist für Israel. Oder ist es eben einfach die Geldgier gewesen, wie ich etwas davon gelesen habe, aus Johannes, dass er da seine Kasse, die er selber hat, ein bisschen erleichtert, dass er die wieder ein bisschen auffüllen kann, dass niemand merkt. Ist es Geldgier gewesen? Wir wissen es nicht. Vielleicht ist es auch alles ein bisschen zusammen gewesen. Und es ist eigentlich schon traurig, dass der Judas bereit war für läppische 3 Monatslöhne das Leben von Jesus aufs Spiel zu setzen. Er hat ja vielleicht gehofft, dass sich Jesus kann ja alles, dass er sich wieder befreien kann. Wir wissen es nicht. Aber wir können sagen, wir reden heute von Menschenhandel. Das war auch eine Art von Menschenhandel, die der Judas betrieben hat. Ganz 2 unterschiedliche Gefühle, so habe ich angefangen, hat Jesus erlebt. Die Wertschätzung, die Hochachtung, als der höchst taxiert zu werden von Maria. Und das Gefühl, für nicht mehr als 3 Monatslöhne verkauft zu werden von einem nächsten Freund. Was können wir daraus lernen? Der Judas, er fordert eigentlich von Jesus. Er tut, es ist nicht ein richtiges deutsches Wort, rauspressen. Wir haben jetzt auf dem Gottesdienstblatt heisst es erpressen. Eigentlich nach dem Berndeutsch habe ich damit einfach sagen, der Judas, er hat einfach versucht, das Maximum rauszupressen, rauszuschöpfen aus Jesus. Und das waren die 3 Monatslöhne. Und darum die Frage an uns, wo tun wir eigentlich Jesus als zu billig sehen, als zu günstig? Wo geben wir ihm nicht den angemessenen Wert, der ihm gehört? Wo haben wir eigensinnige Erwartungen oder Forderungen an ihn? Wo stehen wir in Gefahr, den Leib von Jesus, also gemein, oder sonst Mitmenschen, gering zu schätzen, zu wenig Wert zu geben oder vielleicht auszunutzen? Oder wo haben wir zu hohe Erwartungen oder einfach falsche Erwartungen? So wie eben der Judas vielleicht die Erwartung hatte, Jesus wird politisch uns befreien. Und er hat einen anderen Auftrag gehabt. Wo haben wir falsche Erwartungen an Jesus oder an Gemeinde oder einen einzelnen Mensch? Der Judas war sich vielleicht auch nicht bewusst gewesen, was er in Jesus alles hatte. Was er alles hat gelernt in diesen 3 Jahren. Was Jesus alles auch für ihn da hat. Ich war mal im Ausland gesehen, habe mit einem Obdachlosen geredet. Er hat in der einen Hand das Bierfläschchen gehabt und in der anderen Hand hat er die Hundeleine gehabt. Das war das Einzige, was er hatte. Und er hat gesagt, wir haben irgendwie von Hungen geredet. Und er hat gesagt, einen Freund verkauft man nie. Und hat natürlich seinen Hund gemeint. Und ich habe dann so gedacht, ja, der hat das begriffen, einen Freund verkauft man nicht. Und der Judas, er hat es gemacht, er hat einen Freund verkauft. Zur Maria. wenn wir jetzt das positiv anschauen mit dem Nardenöl. Es hat früher, das mögen so ein die Älteren, die aber gleich alt sind wie ich und Älter, mögen sich noch an den Slogan besinnen, was es geheissen. Und dann hat man aufs Kreuz gezeigt, oder man hat ein Bild vom Kreuz. Und dann hat es geheissen, das tat er für dich, was tust du für ihn? Und das war eine gut gemeinte Herausforderung, sich zu überlegen, was hat Jesus für mich da und was tue ich für ihn. Und es ist aber dann so gesehen, das hat Druck ausgelöst. Und darum ist der Slogan eigentlich für viele so nicht etwas Gutem geworden. Also ich kann ja nie, wenn ich mir denke, was Jesus für mich da hat, ich kann das nie zurückgeben. Und das kommt noch dazu, ich kann das auch nicht zurückkaufen, die Vergebung. Es ist Gnade. Es ist ein Geschenk, was er da hat. Und es soll auch das, was ich jetzt sage, soll auch nicht jetzt einen falschen Druck auslösen. Genau eine solche Situation. Und ich möchte hier noch mal kurz eine Klammer auftun, was ich auch spannend fand. Da hat es die Generation gegeben, die selber nicht so Druck erlebt hat. Und die hat mit so Slogans hat die Druck ausgelöst auf ihre Nachkommen. Und die Nachkommen haben diesen Druck schwierig erlebt, haben gelitten darunter und haben diesen Druck nicht weitergegeben an ihren Kindern, weil sie gewusst haben, was sie jenen ausgelöst hat. Und dann ist wieder eine neue Generation gekommen, die nicht einen solchen Druck hatte, und wo jetzt plötzlich ihrerseits wieder mehr Gesetz und Druck kann auslösen kann. Kommt mir jetzt ganz ehrlich gesagt niemand von euch zu ändern. Aber es ist einfach meine Beobachtung. Und da wollen wir auch aufpassen, nicht, dass wir da ausgewogen bleiben. Und darum möchte ich wirklich das Nachfolgende eben ganz fest so verstanden haben, ich will nichts Druck auslösen. Und da denke ich auch ganz stark Maria selber. Sie gibt zwar alles, aber sie macht es freiwillig. Sie hat ihr niemand gesagt, du musst. Jetzt geh das Fläschchen holen. Sie macht es freiwillig. Es ist nicht gefordert, das Gegenteil. Sogar das Gute, was sie tut, sie wird noch kritisiert dafür. Und wenn man den Text liest, dann hat man in keinem Moment das Gefühl, Maria leidet jetzt darunter, dass sie das macht. Sondern vielmehr scheint es, dass das ihr eine Freude war, das zu tun. Und so möchte ich auch uns ermutigen, zu überlegen, wo können wir freiwillig und aus Freude Jesus dienen, an den Mitmenschen dienen, der Gemeinde dienen, wo können wir das weiter tun und ermutigen, weiter dran zu bleiben. Und wie kann das praktisch aussehen? Bezüglich Jesus heisst das, dass er ins Zentrum von unserem Leben darf kommen und in diesem Zentrum darf bleiben. Dass wir hören auf ihn, auf sein Reden, durch die Bibel, durch den Heiligen Geist, durch Mitmenschen. Und bezüglich der Gemeinde, oder man kann es auch noch weiter fassen, Jesus hat gesagt, was ihr einem meiner Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Also die Frage, ja, was können wir irgendjemandem in den Augen von Jesus, von den Geringsten tun? Und wir tun es für Jesus. Wir dürfen uns überlegen und uns vom Geist leiten, was das individuell für uns heisst, Nardenöl zu zerbrechen und auszuschütten. Und ich habe diesen Vers gar nicht gelesen, was heisst, dass die Nardenöl, der Duft, der hat sich verbreitet im ganzen Raum, hat man das fein geschmeckt. Und ich wünsche mir, dass das, was wir tun, in dieser Haltung, die wir leben, und das denke ich, passt auch ganz gut zu dieser Liebe, zu diesem Jahresthema, dass sich der feine Duft, der charmante Duft, dass sich der ausbreitet Und dass wir den schmecken, dass der uns gut tut, dass der Duft all die Menschen schmecken, die noch nicht an Jesus glauben. Dass die nicht sagen, wow, dort wird ich nicht hin. Sondern dass sie merken, wow, da schmeckt etwas. Dass wir das dürfen ausstrahlen. Amen. Und ich werde jetzt das praktisch tun. Und zwar habe ich hier nicht Narten, es wäre doch ein bisschen zu teuer gewesen. Ich habe hier feine Salbe, 5-in-1, Pflegeformel, Mandelöl und Vitamin E zum Beispiel. Und jetzt ist der Gedanke der, dass wir, den kann man so auftun, dann kann man die offen durchdrehen geben. Und nachher, wenn du jetzt von deinem Sitznachbar das überkommst, dann überleg dir, ja, was an Gutschmöckigem, hoppla, was an Gutschmöckigem bekomme, ist mir geschenkt von Jesus, ist mir geschenkt von Mitmenschen. Das ist die erste Frage, die du kannst überlegen, wenn du das überkommst. Und nachher, wenn du eine Hautallergie hast oder sonst irgendetwas und das einfach nicht einschmieren willst, dann versteht, wenn du das am nächsten weitergehst, dann ist das okay und die Person, die dir das gegeben hat, die versteht das dann nicht als eine Ablehnung. Klar. Und nachher gehst du es weiter. Und indem du es weitergehst am nächsten, überlegst du dir, ja, was kann ich an Gutschmöckigem, an wem weitergeben? Für Jesus tun, an einem Mitmensch tun. Und dann darfst du eben, vielleicht musst du es nicht gerade die Nase spritzen, dann kannst du ein bisschen nehmen und kannst die Hände einsalben und nachher wünsche ich dir, dass dich der Geschmack, der Feinduft, dass dich der noch ein bisschen begleitet und dir kannst in diesen Gedanken weitergehen. Wir werden jetzt ein Instrumental hören. Das darf dann auch noch weitergehen, auch wenn das Instrumental fertig ist. Ich komme nachher zur Einsetzung vom Abendmahl. Da kommt ja auch noch etwas durchdrehen, was wir merken und uns erinnern, was Jesus uns gut da hat. Und das darf miteinander gehen, das tut nicht weh. Das ist kein Problem.